La busi de la mocanti, Herr, du bist Herr. Heilig. Gnade mit uns. Halleluja, halleluja. Wir beten dich jetzt an. Wir kommen jetzt in deine Gegenwart und wir stellen uns ein auf dich. Jesus, du bist der Anfänger. Du bist der Vollender unseres Glaubens. Du bist alles. Und wir erwarten alles von dir, oh Gott. Halleluja.
Du bist der Herr. Usha parina basala rabaramana sanduli rabarashiti. Usikuri malaramba shira lana soti rasha. Anbeten dich, mein Gott, wir anbeten dich. Tu uns im Lobpreis deines Volkes. Rabisa da cola pasci pura masandi rapasiti solo ramashoro masandi. Du bist der Heilige Israels. Du bist der Heilige deines Volkes. Du bist was Besonderes. Wir erheben dich. Wir preisen dich. Siege Gott, du bist der. Lasst uns Platz nehmen. Halleluja. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und wir haben gesungen, Maranatha, der Herr ist da, Maranatha. Ich warte nicht, bis er kommt, irgendwann mal in 1000 Jahren, sondern heute, wo 32 in seinem Namen versammelt, dann ist er mitten unter ihnen. Heute Abend ist mein Thema, wie wirkt Gott? Möchtest du Gottes Wirken erleben? Ich möchte es, unbedingt. Ich möchte dabei sein, wenn Wunder und Zeichen passieren und ich möchte Gott wirken lassen. Und ich habe interessante Impulse von Gott bekommen für heute Abend, die möchte ich dir dann nachher weitergeben. Aber zuerst einmal, ich lade ein für Freitag. Freitag haben wir ein ganz starkes Thema, sind wir, also jetzt diese Gemeinde und überhaupt die Christen insgesamt, sind wir die Endzeitgemeinde, sind wir die Letzten. Also die Endzeit, wo jetzt sich alles zusammensammelt, wo sich alles zuspitzt, auf den Höhepunkt zugeht, sind wir die Endzeitgemeinde. Und was ist die Endzeitgemeinde? Wie sieht sie aus? Und Gott hat mir eine Botschaft gegeben, also Jesus wird nicht vorher kommen, es sei denn, der Elia ist vorher gekommen. Und was mit dem Elia so auf sich hatte, am Bach Krit, bei der Witwe in Sarepta und dergleichen, diese Endzeitvorbereitung. Wir sind mittendrin in der Endzeitvorbereitung. Ob es dir noch nicht aufgefallen ist oder ist schon aufgefallen, ist einerlei. Aber wir sind mittendrin, er spitzt sich alles zu. Maranatha, unser Herr kommt. Dann am Samstag, auch ein sehr, vielleicht zuerst mal ein heikles Thema, ein bewegendes Thema, stehen wir kurz vor Harmagedon. Muss ich zuerst mal. Also wenn es euch zu kalt ist, das ist, ja, ja. Nein, ich habe schon frische Luft. So, das Thema wird hier sein, stehen wir kurz vor Harmagedon. Was ist Harmagedon? Jehovas Zeugen, die haben damit sehr vielen Leuten Angst und Schrecken eingejagt. Das seht ihr. Dann kann ich auch so machen, das ist nur in der Mitte. Die Luft wird hier rausgeblasen. Die haben den Leuten Angst gemacht mit ihrem Harmagedon und so weiter. Also nur sie werden überleben, etc. Wer wird Harmagedon überleben? Also stehen wir kurz vor Harmagedon, dieses großen Holocaust der Völker, der Nationen. Das ist das Harmagedon, wo praktisch das Blut den Pferden bis zum Saum stehen wird, als was Schreckliches. Aber die Welt es bahnt sich an. In der Offenbarung steht es, dass eine Armee in den Bergen Israels niedergemacht wird von 200 Millionen Soldaten. Die Amerikaner haben im Augenblick im Irak nur 185.000. Überleg einmal, eine Armee, die einmal losmarschiert, stehen wir kurz davor? Und wenn ja, was ist das? Wie komme ich in Sicherheit? Wie bringe ich mein Leben in Sicherheit? Also das sind Themen, die dich bewegen und mich bewegen. Wo kann ich Unterschlupf finden? Zum Nordpol, Südpol, Ost und West. Wo gibt es eine Sicherheit? Dann wollen wir nachher heute auch für Menschen beten. Wenn du ein Anliegen hast, wir haben einen Gebetskasten und wir lassen diese Gebete hier drin vor Gott ruhen. In diesem Gottesdienst während der Predigt, der Heilige Geist ist im Raum und Gott nimmt diese Gebete und hört diese Gebete und Gott erhört diese Gebete. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, nachher, wenn wir das Opfer aufnehmen, bringst nach vorne und überlässt es Gott. Es ist wichtig, dass wir unser Anliegen Gott überlassen, ihn wirken lassen. Wie wirkt Gott? Das ist mein Thema heute Nachmittag. Wir haben am Sonntagabend das Thema gehabt, da bin ich so berührt worden von diesem Thema. Er wird seinen Engeln befehlen. Er wird seinen Engeln befehlen. Also nicht ich befehle die Engel und so weiter, sondern der Befehl für die Engel, dass sie aktiv werden, dass sie eingreifen, es muss von Gott kommen. Und alles muss in Übereinstimmung mit Gott sein. Er sagt, Gabriel, geh schnell runter. Nazareth, Kirchstraße 51 braucht dich. Die Geschwister brauchen dich und so weiter. Und wir erleben die Gegenwart Gottes, wenn der Befehl von oben ausgeht. Es muss alles im Einklang mit Gott sein. Gott muss der Auftraggeber für die Engel sein. Die Engel tun nichts. Du wirst also ein paar neue Dinge hören, die du vielleicht noch nie gehört hast. Dir wird über manches Licht aufgehen in deinem Leben. Wie wirkt Gott? Ich will das einfach weitergeben und ich versuche das rüberzubringen mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Gott muss der Auftraggeber sein für unser Anliegen. Wir sind nur die Bittsteller. Wir kommen zum Herrn und sagen, Herr, erbarm dich meiner. Und dann, die Engel sind der verlängerte Arm des Herrn. Alles, was er gibt, das überbringen die Engel, sind die Botschafter Gottes. Gott will, dass wir alles erbeten von ihm. Wir können nicht eigenmächtig holen. Ich bediene mich jetzt so wie im Supermarkt, Selbstbedienungsladen. Nein, die Engel, er befiehlt den Engeln, dir das rüberzubringen. Und dann weißt du, dass es von Gott ist. Dann weißt du, dass es von Gott ist. Alles, was wir uns selbst eigenmächtig holen, das ist nicht von Gott, sondern vom Teufel. Alles, was wir eigenmächtig ohne Gott und ohne den Engeln tun, ist Okkultismus, Spiritismus, Magie. Alles, was wir nicht bestellt haben, ist nicht von Gott. Also wir bitten und er schickt es. Er wird seinen Engeln befehlen, sie bringen uns Heilung, die rühren im Wasser rum oder zeigen uns, was wir zu tun und zu lassen haben. Alles, was nicht abgerufen wurde, was Gott nicht gesandt hat, kann sicher sein, es war nicht von Gott. Also alles, was nicht bestellt worden ist von dir, also ohne Bestellung, ungebeten, ist nicht von Gott. Gott handelt immer erst, wenn wir darum bitten. Und deshalb will er immer gebeten werden. Deshalb ist Gebet das Wichtigste. Bittet, so wird euch gegeben. Gott macht alles, was und worum wir bitten. Alles, grundsätzlich alles. Natürlich, ob alles in seinem Willen ist, ist eine andere Frage. Aber darüber wollen wir heute nicht diskutieren. Wir dürfen bitten. Gott will gebeten werden. Und deshalb, ich freue mich über diesen Kasten. Das ist so wie ein Briefkasten für mich. Irgendjemand wollte diesen Ständer da rausschmeißen und ich habe das einfach gesagt, nee, das passt mir, das ist genau, passt zwischen der Säule und hier einfach so ein Briefkasten an lieben Gott. Und ich habe festgestellt, Gott kann lesen. Halleluja. Gott kann hören. Lob und Dank. Wie wirkt Gott? Du musst um den Dienst der Engel bitten, Herr, stell mir heute einen Engel zur Seite und er wird seinen Engeln befehlen. Engel sind anders als die Dämonen. Die Dämonen kommen ungebeten. Sie sind Geister, die ihre Behausung verlassen haben. Die überstülpen dich und wollen dir was einreden oder einsuggerieren. Sie kommen ohne Sendung und ohne Auftrag. Sie unterstehen nicht Gott, die Dämonen. Sie sind freischaffende religiöse Künstler. Das sind so Dämonen. Aber die Engel Gottes, sie kommen und sie dienen. Und zwar im Auftrag des Allmächtigen. Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt von Gott, den Heiligen beizustehen, die Heiligen zu stärken. Wer nicht an Engel glaubt für mich, dem kann Gott nicht helfen. Gott arbeitet immer über seine Engel und er wird seinen Engeln befehlen. Ganz, ganz arg wichtig. Wenn Gott seinen Sohn opferte und gab, dann gibt er auch gute Engel. Ganz bestimmt, hat er immer ein paar übrig für uns. Gott gibt gerne, aber er will gebeten werden. Wie wirkt Gott, ist mein Thema. Gott handelt erst, wenn wir auf die Knie gehen und sagen, Herr, erbarm dich meiner. Rufe mich an in der Not, heißt es in der Bibel, so will ich dich erretten. Gott wirkt, wenn wir mit ihm übereinstimmen, mit seinem Geist. mit seinem Wort, mit seinem Plan, mit seiner Methode, mit seinen Prinzipien. Wenn wir mit Gott im Einklang sind, er wirkt, dann kannst du seines Wirkens sicher sein. Und es ist so wichtig, heute möchte ich über das Gesetz der Übereinstimmung kurz was sagen. Matthäus 18, 19, wo zwei oder drei eins werden, hier auf Erden, nicht im Himmel, hier auf Erden, wo zwei oder drei hier auf Erden eins werden, worum sie bitten, das werden sie empfangen. Also wenn du ein Problem hast, schnapp dir irgendjemand, komm her. Glaubst du, dass Gott mir helfen kann? Glaubst du, dass Gott mich heilen kann? Glaubst du, dass er mir Erfolg schenken kann? Glaubst du das? Und wenn er sagt ja, dann bitte lass uns die Hand reichen und lass uns miteinander beten. Du brauchst jemanden, mit dem du übereinstimmst, hier auf dieser Erde. Find irgendeinen Menschen, egal wer. Ich werde nie vergessen, das war eine Familie, wir hatten eine Kinderfreizeit, 10, 12-Jährige waren dabei. Und die waren zum ersten Mal in dieser Freizeit und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Die Kinder sind so gesegnet worden und Gott benutzt manchmal Kinder leichter und besser und schneller als Erwachsene. Die Erwachsenen sind verkorkst. Die sind so verkopft, die müssen alles verstehen, dreimal erklären und doch nichts verstanden. So, und dann kommen sie nach Hause, ihr Vater hat Multiple Sklerose gehabt, lag im Bett und sagt, Papa, leg dich hin. Ich werde an den Füßen beten und das Mädel dann an den Kopf. Und die haben dann Hände aufgelegt und Vater gebetet und sagt, so Vati, ein kurzes Gebet. Und einfach den Herrn angerufen, kurzes Gebet. Das sind drei Leute. Der Junge am Fußende, der Vater liegt und dann das Mädel da oben. Und sie haben gebetet und so Vati, jetzt stehst du auf im Namen Jesu. Der Vater sagt, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Aber wenn ihr das sagt, das tue ich. Du, der stand auf und von dem Moment war er geheilt. Hat eine größere Familie gehabt, kam zu uns in den Gottesdienst regelmäßig und so weiter. Georg hieß er. Und also Gott hat wirklich ein Wunder gemacht. Und zwar durch das Gebet der Kinder. Und selbst wenn wir eins werden, mit wem ist nicht gesagt, du musst mit dem Priester eins werden oder mit dem Pfarrer eins werden oder mit dem Bischof oder mit dem Papst eins werden. Du musst nur irgendjemanden finden, der an dich glaubt, an die Lösung deiner Probleme glaubt. Und dann sagst, bitte, lass uns jetzt zusammen. Das war für mich so ein wunderbares Erlebnis, diese Familie, und das ist vor über 30 Jahren gewesen. Und wenn ich jedes Mal, wenn ich dann im Gottesdienst war und die da hinten reinkamen, diese Kinderschar, ich wusste, Mensch, Gott hat den Vater angerührt durch das Gebet der Kinder. Gott hört das Gebet der Kinder. Denn in der Bibel heißt, und ihre Engel schauen alle Tage das Angesicht ihres Vaters. Also wenn Gott ein Gebet hört, das Gebet der Kinder. Also zwei oder drei eins werden und so weiter. Und worum ihr bittet, im Einklang seid, in Harmonie, in Einheit, hier auf dieser Erde, wo zwei oder drei eins werden, da handelt Gott. Gott wirkt nur, wenn Einheit da ist. Pass gut auf. Gott wirkt, wenn Einheit da ist. Gott wirkt nicht, wenn Disharmonie und Streit und Knatsch und sowas ist. Gott wirkt immer, wenn Übereinstimmung da ist. Und dann könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben. Gott gibt erst, wenn die Einheit da ist. Also, wie wirkt Gott? In Einheit. In Einheit, wenn die Gemeinde eins ist, wenn die Christen eins sind, und es passiert auch im Gottesdienst. Wenn wir dann sagen, lasst uns für dieses und dieses Anliegen beten, und dann strecken wir die Hände aus, das ist eine Übereinstimmung, ein Zeichen, ich stimme dem überein. Und wenn ein paar da nicht übereinstimmen, das ist egal, auf die geht's gar nicht, kommt es gar nicht mehr drauf an. Wenn zwei oder drei übereinstimmen, das reicht. Verstehst du mal, wenn zwei oder drei. Und was mit den ganzen, was ob alle, ich kann auch nicht mit allem und alles mitgehen, so, ich muss auch sondieren, aber wenn ich mit irgendjemand übereinstimme, dann glaube ich, dass Gott das auch tut. Wenn du von Gott etwas haben willst, such dir jemand. Erkläre ihm, was du brauchst, frag ihm, ob er damit einverstanden ist, ob er sich das zutraut. Zu mir kam jemand und sagte, Bruder Matthäus, glaubst du das? Also der hat immer auch Gottesdienste bei mir manchmal gestört. Bruder Matthäus, glaubst du, dass der liebe Gott mir die dritten Zähne schenken kann? Pass auf, so kam er. Und immer wieder, Pastor Matthäus, glaubst du an Zeichen und Wunder? Und dann schreit er mit in Versammlung, wenn wir Kranken gebetet haben und so weiter. Glaubst du? Und ich wusste schon, dass wenn er kommt und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, ich glaube an Wunder. Ich glaube sogar, dass er dir die vierten Zähne wachsen lassen kann, wenn es sein muss. Aber glaubst du? Glaubst du? Kannst du das glauben? Wenn du das glauben kannst, dann musst du irgendjemanden finden, der das auch glaubt. Ich glaube doch, dass er die vierten wachsen lassen kann. Für Gott ist das kein Problem. Aber glaubst du das? Er hat bis heute noch nicht die vierten Zähne. Nein, tatsächlich. Die wurden so schlecht gemacht, dass er die vierten brauchte. Okay. Ob er glauben kann. Ob er glauben kann. Aber ich habe festgestellt, wenn zwei eins werden, passiert immer was. Und da ist es so wichtig. In 1. Mose 11, Vers 6 heißt es, die Leute von Babel, die haben sich vorgenommen, einen Turm zu bauen. Und Gott musste sogar vom Himmel aussteigen und runterkommen und sagen, ich muss sehen, was die da unten machen. Also die Menschen, was die sich vornehmen, das werden sie auch erreichen. Was die sich vornehmen. Und die waren alle eins. Die Leute sind miteinander einverstanden gewesen. Sie haben die gleiche Sprache gesprochen. Sie haben sich abgesprochen, wir werden jetzt einen Turm bauen und wir holen den lieben Gott vom Himmel runter. Und es ist tatsächlich passiert. Und Gott kam herab und Gott verwirrte die Sprachen. Und er hat gesagt, und das ist eine große Wahrheit. Ich muss runter. Sonst werden sie das ausführen, was sie sich vorgenommen haben. Und du siehst, was die Menschheit sich vorgenommen hat, zum Mond zu fliegen, zum Mars zu fliegen. Und die haben das erreicht, auch wenn es 6000 Jahre dauert. Was sie sich vornehmen, das werden sie erreichen. Du siehst also, wenn man miteinander abspricht, und das, was hier verwirrt wurde, sind die Sprachen. Diese Leute waren keine Hebräer, das waren keine Christen, die dienten falschen Göttern, waren ungerecht, waren Sünder. Aber Gott sagt, was die sich vornehmen, das werden sie schaffen. Einheit, wie wichtig Einheit ist. Sie haben eine Sprache, sie haben miteinander kommuniziert, sie sind übereingekommen miteinander und sie werden es schaffen. Deshalb, wo zwei oder drei im Gebet eins werden, wenn die Kraft der Übereinkunft bei ihnen, bei den Menschen wirkt oder sie eins geworden sind und sich einander verstehen und aufeinander eingehen und sagen, ich verstehe, ich weiß, ich habe selbst so einen Schmerz gehabt, ich habe selbst so ein Problem gehabt, ich war selbst mal in diesem Problem, ich war in dieser Situation, ich kann mit dir mitfühlen. Und dann beten diese beide. Was passiert? Sie haben dann die Sprache verwirrt, die Menschen haben sich nicht mehr verstanden. Und was ist passiert? Sie haben ihr Plan nicht mehr ausgeführt. Sie haben abgebrochen. Da hat jeder was anderes gebabbelt und niemand hat mehr ihnen zugehört und so weiter. Niemand hat sich mehr um sie gekümmert und der Segen ist gestoppt worden. Leute, wenn die Kommunikation unterbrochen wird, diese Einheit unterbrochen wird und die erste Einheit, die wiederhergestellt werden muss, bevor wir die Einheit untereinander herstellen, ist die Einheit zwischen Seele, Geist und Leib. Dein Kopf muss das Gleiche wollen, was deine Seele will und was dein Geist will. Dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Deine Seele muss deinen Körper, deinen Geist bestimmen. In dem Moment, wo die Harmonie abgebrochen ist, hören auch die Zeichen und Wunder auf. Ich denke nur an die Apostelgeschichte. Dann murrten die einen gegen die anderen. Ja, die kriegen mehr Suppe im Teller. Wir kriegen nicht so viel. Und da war so ein Murren und in der Urgemeinde in Jerusalem vor 2000 Jahren. Und die waren so unzufrieden und so weiter. Und was ist passiert? Und von dem Moment hören Zeichen und Wunder in der Gemeinde auf. Der Segen Gottes hört auf, wo Disharmonie ist. Wie arbeitet Satan? Also wie sagt Gott zuerst einmal, Satan arbeitet immer durch Missverständnisse. Guck mal, der hat mehr, der hat ein Stückchen mehr. Eine Wurst mehr. Guck mal, die Bevorzugung und so weiter. Und das ist schon ein Missverständnis. Ja, für Vegetarier ist das nichts. Das ist eine Kartoffel mehr. So, aber du siehst schon... Jemand bekommt mehr, jemand wird besser bevorzugt und dergleichen und man versteht sich schon einander nicht mehr. Wenn Menschen in Übereinstimmung sind, selbst wenn es Werke des Teufels sind, sie werden es erreichen. Deshalb, wenn du den Teufel hindern möchtest, störe die Einheit. Lass eine Maus durchlaufen. Bevor ich Christ war, ich war bei den Kommunisten und dort hat man trainiert, wie stört man eine Versammlung. Eine Maus loslassen. Dann schreien sie, oh, eine Maus und keiner horcht mehr auf den Prediger oder den Sprecher oder was auch immer ist. So, die Einheit, die Aufmerksamkeit, störe die Aufmerksamkeit und du hast den Feind liquidiert, den Feind gelähmt. Einheit ist so wichtig, Geschwister. Gott wirkt in der Einheit. Gott wirkt in der Einheit. Der Antichrist in der Endzeit wird auch sehr massiv sein und wir wissen von der Heiligen Schrift, sie werden eine Meinung haben, sie werden sich ein Mahlzeichen geben, sie werden miteinander übereinstimmen, wir wollen Gott von seinem Thron stürzen. Also sie werden übereinkommen. Und das Gefährliche ist, was einen trennt, sondern einen was verbindet. Das ist das Gefährliche. Wenn Satanisten anfangen zu beten und Christen nicht beten. Und ich habe festgestellt, als Satanisten hier in Berlin vor einigen Jahren gebetet haben, die Ehen der Pastoren sollen kaputt gehen. Und sie haben sich verschworen, hier Satanisten, und sie haben gebetet. Und was ist passiert, ging am laufenden Band. Und es Probleme, Spannungen oder Spaltungen in der Gemeinde. Also das haben sie vorgenommen. Fast alle Gemeinden haben darunter irgendwo gelitten. Und so weiter. Bis wir gesagt haben, bis es rauskam, dass Satanisten eins geworden sind, dann ihre schwarzen Messen da gehalten haben, die Hände sich gehalten haben. Und wir fordern und wir erwarten. Die müssen gar nicht viel sagen, die sind nur eins geworden. Und wenn es bei Satanisten funktioniert, wenn die eins werden, wie viel mehr bei Christen? Wenn so bei Okkultisten Tisch anfängt zu vibrieren und Tisch anfängt zu zittern und so weiter, Tischrücken und alles, was passiert, wenn das schon, und was tun sie? Sie tun sich nur an die Finger einander berühren. Sie werden eins und sie berühren sich an die Finger. Wenn schon der Tisch wackelt bei Gottlosen und Sündern, wie viel mehr bei Kindern Gottes, da bebt die Erde. Sie waren einmütig an einem Ort und da kam Pfingsten. Sie kamen zurück bei den Iren in der Apostelgeschichte, ausgepeitscht und so weiter und erzählen, was passiert sind. Und sie erhoben einmütig ihre Stimme und die Erde erbebte und der Heilige Geist kam und Petrus und die wurden wieder geheilt und die wurden wieder gestärkt und sie konnten wieder voll Heiligen Geistes rausgehen und missionieren. Also das Gefährliche ist nicht, was trennt, sondern was verbindet. Auch für uns Christen. Auch im Kampf des Glaubens. Wenn wir mit Gott übereinstimmen, sind wir unschlagbar. Halleluja. Wenn wir mit Gott übereinstimmen. Bevor Gott wirkt, werden wir also vorher, jetzt die zweite Wahrheit, die mir groß ist, bevor Gott wirkt, und jetzt pass gut auf, das musst du lernen. Das lerne ich ständig immer noch. Und ich weiß nicht, wann ich das ausgelernt habe. Weißt du, es gibt Sachen, die lernt man und die lernt man nie aus. Bevor Gott wirkt, also Einheit zuerst einmal, bevor Gott wirkt, werden wir zuerst geprüft. Bevor er uns segnet, prüft er uns, ob wir der Segnungen würdig sind. Pass mir gut auf. Er testet uns, und zwar weißt du, wer uns testet? Indem er unsere Feinde segnet. Dass es denen besser geht wie dir. Dass sie mehr bekommen als du. Und also wenn Gott einen segnet, segnet er zuerst einmal deine Widersacher, deine Gegner, deine Feinde. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast oder nicht. Ich drehe den Beweis an. Sie bekommen mehr als du. Die Sonne lässt es scheinen über sie viel, viel schöner. Und so weiter. Und jetzt kommt es darauf an, kannst du den Mund halten? Kannst du still sein? Bäumt sich bei dir alles auf? Ärgerst du dich darüber? Gott, warum segnest du den Gottlosen mehr als mich? Du musst verstehen, Gottes Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Verstehe einmal, wie wirkt Gott, ist mein Thema. Wir erleben, dass den Gottlosen so gut geht, Psalm 73, und du verzweifelst fast. Du erlebst, dass den Geistlosen, der nicht viel betet, besser geht als den, der Tag und Nacht zum Himmel schreit. Du sagst, da stimmt doch was nicht. Und du erlebst, dass der Ungerechte schneller vorwärts kommt als der Gerechte. Du sagst, da ist was faul an der ganzen Geschichte. Ich sage dir nicht, sondern Gott testet es. Ob du das verkraften kannst, dass er den anderen mehr segnet als dich. Gott testet deine Reaktion und dein Verhalten, wenn du das Gegenteil und das Gegenteil erlebst. Wie reagierst du darauf? Bleibst du ruhig? Oder wirst du neidisch und eifersüchtig? Und weißt du, das Urproblem, die Ursünde der Menschheit, oder nicht der Menschheit, der geistigen Welt, des Luzifers, war Neid und Eifersucht. Oh, guck mal. Gott, du kannst ja alles erlauben. Und er wurde neidisch auf Gott. Und genau das ist das Übel, das zuerst mal ausgemerzt werden muss. Dieses satanische, dieses dämonische Denken in uns. Neid und Eifersucht. Deshalb segnet Gott den anderen zuerst mal mehr, deinen Feind und Widersacher, mehr als dich. Ja, Herr, segne ihn. Deshalb sollst du deine Feinde segnen und ihnen Gutes wünschen und gar nicht so schlimm darüber denken, einfach die in Ruhe lassen, sie gar nicht über deine Widersacher aufregen, gar nicht mal hingucken und hinhören und auch nicht vorbeigehen. Denn so, dann wirst du auch nicht neidisch. Aber weißt du, der Teufel, da zieht er das so, oh, guck mal an, was die fahren da mit so einem schönen, großen, riesengroßen Wagen und riesiger Kolonne und was so alles so ist. Und dann dieser, kannst du stille sein? Neid und Eifersucht muss ausgemerzt werden. Deshalb segnet Gott deine Widersacher stärker, damit du nicht neidisch wirst, damit du ihnen die Sonne gönnst, damit du zufrieden bist mit dem, was du hast. Wie wirkt Gott? Anders, als du gedacht hast. Er nimmt den Neid und Eifersucht zuerst mal aus dir. Das ist übel. Reinig dich von diesem Übel. Weißt du, Gott kann gar nicht in dir viel wirken, er hat Angst vor dir, wenn du in den Himmel kommst und hast Neid und Eifersucht noch in deinem Herzen. Denn plötzlich sagst du Gott und wirst noch Gott vom Thron stürzen. Plötzlich, wenn es dir zu wohl wird im Himmel und so weiter. Aber Gott hat dich gelehrt, demütig zu sein, stille zu sein, ruhig zu sein. Du regst dich über deine Widersacher nicht mehr aus, deine Konkurrenz, da gibt es kein Mobbing mehr. Ich bin sicher, wenn du ungeheiligt in den Himmel kommst, dann wirst du nach kurzer Zeit auf Gott und alle anderen möglich, auf alle Engel und so weiter neidisch und eifersüchtig. Guck mal, der kriegt ein Apartment, Penthouse und ich muss da unten im Erdgeschoss leben. Der hat einen Seeblick und ich habe nur Höllenblick. Also Gott will, dass wir zufrieden sind. Neid und Eifersucht muss in unserem Leben zerstört und hat schon so viel in unserer Umwelt zerstört, schon genug Schaden angerichtet. Die Welt lebt nur vom Neid, vom Konkurrenzdenken und so weiter. Und der Teufel sagt, guck mal, die können das, warum kannst du das nicht? Das ist also zuerst einmal diese innere Heilung. Gott gibt seinen Heiligen Geist und Gott wirkt, wenn die Motive rein sind. Deshalb, wie wirkt Gott? Zuerst einmal die Motive werden gereinigt bei uns. Denn die Motive bestimmen unser Leben. Die Motive bestimmen den Fluss des Heiligen Geistes bei uns. Deine Motive, wie sind sie? Die Motive, das ist deine Vision, die Umrisse deines Lebens. Und Gott prüft sie. Sind sie gut? Wem nützen sie? Dienen sie zur Ehre Gottes? Was willst du? Und er schaut zuerst mal das Herz, er erforsche mich Gott und erfahre, wie ich es meine, diese Urgedanken in meinem Leben. Gott gibt nichts und er wird uns auch nie was geben, wenn du dich damit schädigen würdest oder Schaden anrichten würdest mit deinem Leben, dich ruinieren würdest oder du damit Gott beleidigen würdest unter Umständen mit dem. Also er wird dir das alles nicht geben und nicht wirken, er würde sagen, lieber beruhige dich hier, denn du könntest eventuell Missbrauch treiben, wenn deine Motive nicht lauter und rein sind. Was sind so deine Motive? Warum soll Gott etwas dir tun und etwas geben, etwas wirken? Warum? Denk drüber nach. Ich predige heute eine unbequeme Wahrheit. Ich denke, dass es unbequem wird, vielleicht für den einen und den anderen. Ich will dir nichts vorenthalten. Denn weißt du, was nützt es? Wir beten und beten und beten, passiert nichts. Gott prüft die Motive zuerst einmal. Die Motive müssen rein sein. Ich habe eine Frau gehabt, die kam zu mir in der Seelsorge, zuerst mal ins Gebet, die kam jedes Mal nach vorne, passierte nichts. Und dann kam sie in der Seelsorge, wo sie ich muss mit dir sprechen, ich bete und bete und es passiert nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist dein Problem? Also sie hat immer ein Problem genannt und dann fragte ich, vielleicht hat sie was Besonderes. Und dann sagte sie, was ist dein Problem? Ja, mein Mann schlägt mich, mein Mann also behandelt mich gar nicht gut und hält mich kurz und was so ist, also diese gespannte Eheverhältnisse. Und habe gesagt, und ja, was willst du haben? Ja, dass mein Mann weniger schlägt und mich liebevoller behandelt etc. Ich habe gesagt, weißt du, ist okay, wir können darüber beten. Oder ich kann mit dir eins werden. Wir würden auch Schläge wehtun. Aber da, weißt du, wir sollten um viel wichtigere Sachen beten. Herr, bekehre meinen Mann. Er rettet seine Seele. Und kannst du dir vorstellen, deinen Mann, so ein Rabauke da, so ein, und so weiter, und auch nicht Christ noch dazu, kannst du dir vorstellen, dass der neben dir im Himmel sitzt? Nein, also das kann ich mir nicht vorstellen. Weißt du, da brauchen wir gar nicht weiter beten. Du siehst also, da sind die Motive falsch gelagert, damit er mich weniger schlägt. Damit er mich weniger schlägt. Die Motive. Der Mensch wird immer von seinen Motiven bestimmt. Und das weiß Gott ganz genau. Und deshalb prüft er die Motive. Erforsche mein Herz, heißt es im Gebet. Gott gibt dem Demütigen Gnade. Vielleicht würdest du stolz, wenn Gott dir das geben würde, was du dir erbittest. Vielleicht würdest du im Kopf steigen, das wäre nicht gut für dich. Oder das würde dich vielleicht krank machen. Stell mal vor, du würdest 1 Million im Lotto gewinnen. Hast schon öfters gebetet beim Kreuzen machen. Aber stell mal vor, du würdest Lotto bekommen und viele sind verarmt, indem sie Lotto gewonnen haben. 1 Million. Das macht nicht glücklich. Das macht dich übermütig. Das macht dich nicht fähig. Wenn du nicht der Sache gewachsen bist, vergiss es. Dann sind schon 1.000 Euro dir zu viel. Vielleicht würde es dir über den Kopf wachsen, würdest Übersicht verlieren. Vielleicht würdest du dich sogar vergiften und verderben. Das könnte auch passieren. Dich übernehmen und überfordern und Schaden an deiner Seele nehmen. All das kann passieren, wenn du der Sache nicht gewachsen bist und die Motive nicht okay sind. Bei Gott geht es nicht nur um Ehrenwerte und gute Gaben, sondern dass man auch mit den Segnungen umgehen kann. Das ist auch wichtig, wichtiger als du denkst. Man missbraucht die Sachen, die guten Sachen so schnell. Die Leute, die vergessen die ganze Verfolgung, die vergessen die ganzen Schwierigkeiten, die vergessen alle Kämpfe, das kenne ich vom Ostblock, als die Verfolgung noch da war und KGB und Sekuriatis und die ganze Kommunisten da waren, da waren die Christen einmütig. Sie haben zusammen gebetet, da hat keiner auf den anderen groß geguckt. Aber jetzt, der hat mehr Dollar, hat mehr Euro. Und so weiter. Und schon geht es um Euro und man verzettelt sich, man spaltet sich, man trennt sich und so weiter. Die Motive der Freiheit und des Wohlstandes, die können mehr schaden als Hungersnot und Mangel. Durch Hungersnot und Mangel ist noch niemand gestorben, aber durch Wohlstand haben sich schon viele ruiniert. Für Gott sind also unsere Motive wichtiger als unsere ganze Aktion, alles, was wir tun. Gott will zuerst wissen, was ist die Basis meines Lebens, unseres Lebens. Und er wirkt nur durch Menschen, die innerlich abgeklärt, gereinigt, geläutert sind, die nicht mehr für sich selbst leben, die nicht mehr an sich selbst denken, sich selbst nicht so wichtig nehmen, sondern bereit sind, auch für Gott zu leben. Und ihr Plan ist, Gott zu verherrlichen. Gott sieht also die Motive deines Lebens. Er wirkt, wenn du für Gott da sein möchtest. Herr, ich brauche 1 Million heute, damit ich dich verherrlichen kann, damit ich dein Reich bauen kann. Und dann kannst du kontinuierlich und beständig und siegesicher beten, Herr, 1 Million, ich erwarte 1 Million. Und du wirst es kriegen. Und Gott wird natürlich dich testen. Zuerst gibt er 10 anderen 1 Million. Und zuerst werden 10 andere überschüttet mit 1 Million. Aber bist du nicht neidisch auf die und bist nicht eifersüchtig auf die und wie verhältst du dich und so weiter, wenn die anderen nachher diese 10 Millionen bekommen? Wie reagieren sie dann? Oder wie reagierst du? Und wenn du sagst, oh Gott segnet die anderen, aber was du für die anderen tun kannst, kannst du für mich auch tun. Und dann wirst du sehen, wie Gott liebevoll dann an dich denkt und sagt, ja guck mal, der segnet seine Feinde. Das ist, wie ich verstehe, segne deine Feinde. Gönn ihm. Noch eins drauf, Herr. Von diesem Guten. Denn wenn, und ich komme nachher zum Punkt, wenn nämlich dein Feind Gott gesegnet hat, dann kannst du zu Gott kommen und sagen, Herr, was du für den getan hast, tust du für mich auch. Deshalb ist es so wichtig, dass dein Feind gesegnet wird. Und ich habe eine Botschaft, wie wirkt Gott? Was war da bis zum Schluss? Ist das Motiv richtig? Johannes, der Täufer, sagt in Johannes Evangelium 3, Vers 30, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Ist das Motiv in deinem Leben das gleiche? Gott, ich will dich vergrößern, ich will dich verherrlichen. Sind wir gottzentriert, sind wir Jesus-zentriert in unserem Leben? Ein Diener, ein Sklave, und das sagt Paulus von sich selbst, ich bin ein Diener und ein Sklave Jesu Christi, lebt nicht für sich selbst, er lebt für seinen Meister, für seinen Herrn, konzentriert sich auf seinen Herrn, setzt seine ganze Kraft und sein ganzes Leben für seinen Herrn. Und Gott prüft uns. Und das ist, wie wir geprüft werden, wie ich geprüft werde. Und ich werde immer wieder damit geprüft. Diene ich wirklich dem Herrn, sind meine Motive rein und lauter? Bevor er mir etwas gibt, also ich spreche jetzt für mich, ich weiß, diese Schule durchlaufe ich ständig, bevor er mir etwas anvertraut, bevor er durch mich etwas tut und bewirkt und so weiter, prüft er. Und wenn die Motive faul sind, kann lange beten, kann noch so inbrünstig beten, kann noch so laut beten, kann noch alle mobil machen zu beten, wenn die Motive nicht rein sind, vergiss den ganzen, die ganze Aktion. Sobald die Motive klar sind, sobald wir demütig sind und uns ist egal, haben oder nicht haben, sein oder nicht sein. Verstehst du, wenn wir diesen Punkt erreicht haben, mir ist es vollkommen egal, ob es mir gut geht oder schlecht geht, ob ich auf 2 Füße stehe oder 4 Füße stehe, spielt keine Rolle. Sobald wir demütig sind vor Gott, dem Demütigen schenkt er Gnade. Wie ist es, wenn es dir besser geht? Wie verhältst du dich? Weißt du, die Motive. Stell dir vor, wir hätten unser Konto wäre alles in schwarze Zahlen, nicht in rote, in schwarze Zahlen. Würden wir gar nicht beten. Würde gar nicht einfallen, dass wir beten sollten überhaupt. Und ich habe festgestellt, sobald es den Leuten gut geht, die Motive sind nicht gut. Ich habe das beim Billy. Wie viele Leute sind schon beim Billy Smith gewesen und sind geheilt worden? Wo sind sie alle? Oh, danke, Herr, man tut das. Rufen Sie noch an, wann kommt Billy wieder? Verstehst du? Aber die siehst du nicht. Ich habe ja alles. Wissen Sie, seitdem Billy da war, mit mir gebetet, da kann ich laufen. Aber es geht nicht, dass man laufen kann. Gott will viel mehr als nur gesunde Füße einem geben. Wir haben einen Fall erlebt, dass sogar die Nägel und das ganze Genagelte und das ganze Gips und das alles sofort von heute auf morgen geheilt wird. Und die Frau kam mit Krücken in den Gottesdienst und ohne Krücken geht sie nach Hause und steigt bis zum 4. Stock und fehlt gar nichts mehr. So was ist drin. Aber ich habe alles. Und dann macht sie Hokuspokus weiter. macht dir, jetzt habe ich alles. Ich habe selbst erlebt, also jemand ist von Krebs geheilt worden in meinem Dienst und die gibt mir sogar die Bibel zurück und sagt, hör mal, ich danke Ihnen für die ganze Mühe, die Sie gehabt haben. Ich habe alles, was ich brauche. Dankeschön, alles in Ordnung jetzt. Also Gott möge Sie segnen. Weißt du, lieber, man kriegt auf alle vier und man ist beim Heiland. So, sind die Motive klar? Geben wir immer Gott Komplimente, das ist Anbetung, Komplimente geben Gott, Gott loben und preisen. Oder werden wir gar frech und fordernd und sagen, Herr, jetzt also bitte noch mehr, noch mehr, noch mehr, nie genug zu bekommen. Aber Gott sagt, verarbeite mal das, was du hast, mein Kind. Setz das um, was du hast. Oder sie hören auf, in Versammlung zu gehen, hören auf zu beten, Gott zu vertrauen. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Bevor Gott wirkt, prüft er die Motive. Wirken Gottes. Johannes 15, Vers 8. Wird der Vater durch mich verherrlicht? Jesus sagt, mein Vater wird ich durch mich verherrlicht. Und wenn ihr viel Frucht bringt, wird er noch mehr verherrlicht. Und dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Es gibt eine Steigerung. Es ist nicht, dass Gott einfach segnet und dann hört er auf zu segnen, sondern Gott will eine Steigerung. Und ihr werdet noch mehr und noch größere sehen als dieses. Wie wirkt Gott? Bevor wir Christen wurden, jetzt kommt noch ein anderer Punkt, der dritte Punkt, den ich habe, den ich heute weitergeben möchte. Bevor wir Christen wurden, sind wir gottlos und gesetzlos gewesen. Ohne Gott. So wie die, die abgefallen sind, lau und träge geworden sind. Also, uns war alles wurscht. Wir haben immer nur das getan, was wir tun sollten oder nur das Nötigste und so weiter. Und wir verhielten uns so Gott gegenüber, dem Leben gegenüber, uns selbst gegenüber, wie wir es nicht verhalten sollten. Das ist also der dritte Punkt. Errettung ist, dass wieder Ordnung in unserem Leben hineinkommt. Dass ich aus den Widersprüchen meines Lebens rauskomme, dass mein Leben von Gott bestimmt wird. Aber vielleicht anders, als ich dachte, was von Gott bestimmt, dass ich einfach mich von der Gnade Gottes ernähre. Das ist also was nach der Bekehrung passiert. Was ich bin, das bin ich allein durch die Gnade Gottes. Wie wirkt Gott? Vor der Bekehrung haben wir gestreikt, wenn Gott sagte, mach das. Nö. Genau das Gegenteil. Wir kennen ja diese Geschichten. Der eine ging in die Richtung, sagt der Vater, gehst du heute aufs Feld und bestellst das Feld und arbeitest für mich? Sagt er, nein. Aber ist doch gegangen. Und der andere wiederum, der sagte, ja Vater, ich gehe, ich tue, ich mach's. Und ist nicht gegangen. Also so waren wir Menschen vor unserer Bekehrung. Und bei unserer Bekehrung sind wir auch noch so. Wiedergeburt und so weiter. Jetzt spürst du, wenn Gott nicht sofort deine Gebete erhört, spürst du, wie Gott, was Gott gespürt hat. Du hast gesagt, Gott hat was von dir gewollt, aber du hast Nein gesagt. Du hast ihm widersprochen. Und jetzt widerspricht Gott deinen Wünschen. Du hast gegen Gott rebelliert, als er sagte, mach das und so weiter. Jetzt spürst du, wie es ihm wehgetan hat, dem Vater im Himmel, als er sagte, geh links, du bist rechts gegangen. Als er sagte, geh rechts, bist du links gegangen. Jetzt empfindest du etwas und ich will etwas sagen. Heute sage ich dir etwas Unerhörtes, wie Gott Wunder in deinem Leben wirkt. Etwas Unfassbares, das du vielleicht nicht verstehen kannst, vielleicht auch nie begreifst. Bevor Gott an deinem, meinem, unserem Leben ein Wunder wirkt, muss Gott 1000 Gesetze sich selber brechen. Gott muss 1000 Gesetze brechen. Er muss unerhört reagieren. Hör mir zu, was passiert. Er sieht unsere Motive, sieht unsere Hilflosigkeit, sieht unsere Schwäche und so weiter. Und was er tut, tut er alles aus Liebe. Du hast nicht verdient. Aber nicht sofort, nicht im gleichen Moment. Also er muss 1000 Gesetze brechen. Er sieht unsere Verlorenheit. Er erbarmt sich unserer, obwohl wir es nicht verdient haben. Obwohl wir nicht wert sind. Obwohl wir ihn nicht dazu zwingen können. Und das ist Gnade. Wie wirkt Gott? Gott wirkt in der Gnade, indem er tausende Gesetze bricht, seine Gesetze bricht, nicht deine, nicht die Gesetze dieser Welt. Du hast ja, wir sind Gesetzlose gewesen, wir sind Sünder gewesen, wir waren verloren und deshalb muss Gott uns auf unsere Ebene als Gesetzesbrecher begegnen. Schwer zu verstehen, das ist eine andere Theologie für manche, ein bisschen schwer. Aber ich will es erklären. Er segnet uns und das ist, wo er ein Gesetz bricht, obwohl wir es unwürdig sind. Das erlebe ich immer wieder. Ich bin unwürdig. Ich weiß nicht, ob du würdig bist der Segnungen Gottes. Aber wir sind Sünder, wir sind gebrechliche Menschen. Jesus ist für uns zur Sünde geworden, zum Gesetzesbrecher. Und so starb er auch am Kreuz. Er starb als Gesetzesübertreter nach dem jüdischen Gesetz und so weiter. Also Jesus hat das getan, was im Gesetz verboten war. Da lässt die Ehebrecherin laufen. Das ist, wo er ein Gesetz gebrochen hat. Er geht zu den Aussätzigen und berührt den Aussätzigen. Er hat dieses Gesetz gebrochen. Er hat nicht nur die geistigen, moralischen Gesetze gebrochen, sondern er hat alle Gesetze gebrochen, auch die Naturgesetze. Er geht auf dem Wasser spazieren. Und das ist ein Zeichen, Jesus brach die Naturgesetze. Oder hat mit 5 Brötchen Tausende gespeist, das war ein Bruch der Naturgesetze. Oder das erste Wunder, was er getan hat, er hat Wasser in Wein verwandelt, das war ein Bruch der Naturgesetze. Normalerweise, ein Wein reift, da ist zuerst die Traube, oder zuerst ist ein Bäumchen, dann ist es Traube, und dann wird gepresst, dann wird gegärt und so weiter. Das alles überspringt, dann macht er Klacks und ist schon alles passiert. Er überspringt sämtliche Naturgesetze, der Reifung, des Wachstums und so weiter. Das ist, wie Gott bei dir und mir wirkt. Der Arzt sagt, dieser Beinbruch wird in 6 Monate gesund, dann können Sie den Gips abnehmen. Beim Heiland ist es in einer Stunde vorbei. Nur als Beispiel. Gott wirkt, indem er die normalen medizinischen, klinischen, ethischen, moralischen, welche Gesetze auch immer, überspringt. Er ging zu den Sündern, zu den Ausgestoßenen, hat sie eingeladen, kommt hier ihm mühselig und beladen. Und Jesus hat laufen, und das pass auf, am Sabbat geheilt. Wenn du so die Bibel liest, ständig am Sabbat. Er hat das jüdische Gesetz gebrochen und hat sich nicht daran gehalten. Er hat ohne die Hände zu waschen gegessen. Und jetzt das Wunder in Kana mit dem Wasser und Wein. Da, wo man Füße wäscht, in diesem Dreckpott, da lässt er Wasser in Wein werden. Das ist der Herr. Also der übertritt Gesetze. Warum? Weil wir Gesetzlose sind. Wir haben es nicht verdient. Wir sind nicht würdig. Wir sind nicht wert der Gnade und des Erbarmens Gottes. Er hat kleine Kinder gesehen, hat sich mit Frauen unterhalten, was nach dem Judentum verboten ist, öffentlich mit Frauen sich abzugeben. Und dergleichen. Das alles tat unser Heiland und brach Tausende von Gesetze. Eigentlich alles, was Moses und die Propheten gesagt haben. Er hat alles, was im Gesetz verboten war. Und er starb am Kreuz als Gesetzesverbrecher. Der hohe Priester zerreißt sein Gewand. Jetzt braucht man noch weitere Beweise. Hat gesagt, dass er Sohn Gottes ist. Und hat Gott gelästert. Gott erlöst uns. Und jetzt passt auf. Gott erlöst uns durch das Brechen seiner eigenen Gesetze. Das ist ja Gott. Er kann machen, was er will mit seinen Gesetzen. Obwohl wir ihm so viel Schaden angerichtet haben durch unsere Sündhaftigkeit, durch unsere Rebellion, durch unser Gehorsam, durch Ungehorsam, durch unseren Trotz und Dickköpfigkeit und so weiter. Obwohl wir so viel an seinem Reich kaputt gemacht haben, so viel Schaden, denk an Paulus nur, wie viele Christen hat er da verfolgt, ins Gefängnis gebracht, wie viel Herzeleid er da verursacht hat. Obwohl er so viel unschuldiges Blut vergossen hat, obwohl er des Todes schuldig wäre, Gott erbarmt sich und macht zum größten Apostel aller Zeiten. Gott bricht sein Gesetz. Ich wäre des Todes schuldig. Er hilft uns und hält zu uns, obwohl wir es nicht verdient haben. Das ist, wie Gott wirkt. Was Gott jetzt bei uns tut, ist immer im Widerspruch zu seinem Gesetz. Eigentlich hättest du und ich nichts als den Zorn Gottes verdient. Und zwar schnurstracks in der Hölle mit dir. Aber was macht er? Lass ihn laufen. Lass ihn laufen. Er wird seinen Engeln befehlen. Obwohl wir zu ihm gehässig und gemein waren, verzeiht er uns. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du siehst also eigentlich Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und hier ist mehr als Auge um Auge, Zahn um Zahn gewesen. Wenn Gott uns jetzt liebt oder noch gut zu uns ist, muss er so viele Grundsätze, seine eigenen Grundsätze aufgeben. Er muss seine Meinung gewaltig ändern über uns, muss vieles schlucken, übersehen. Anstatt uns zu verdammen und zu verdonnern, muss er freundlich zu uns sein, immer lächeln. Muss er Gutes und Barmherzigkeit uns erzeigen. Und wir als Christen, nachdem wir uns bekehrt haben, weißt du, was wir als Christen machen? Wir sind dumm. Wir sind erlöst durch die Gnade Gottes ohne Gesetz. Was machen wir? Wir werden gesetzlich. Wir rennen in die gesetzliche Religion. Dogmen, Satzungen, Vorschriften und so weiter. Das ist verrückt doch. Gott hat uns erlöst ohne Gesetz und wir denken wieder, und das ist der Teufel, der uns fertig bringt, immer wieder zurück in das Gesetz und die Dogmen und die Satzungen und will uns da irgendwo einfangen. Viele der Religionen heutzutage sind so gesetzlich, dass man die Regeln gar nicht erfüllen kann. Nicht einmal ein Engel kann sie erfüllen und so weiter. Kein Mensch kann selig werden nach den Vorschriften, die viele Religionen haben. Gott hat das Gesetz gebrochen und ist uns aus Liebe entgegengekommen. Und ohne Gesetz sind wir gerettet worden. Steht im Römerbrief so klar und deutlich. Gott wirkt, indem er selbst zuerst dieses religiöse Gesetz, das uns umgibt, indem wir uns bewegen, bricht. Und er zeigt uns, ich bin Herr aller Herren, König aller Könige und ich kann's. Ich halte mich nicht daran, ich stelle alles auf den Kopf, ich will den Kerl retten. Und er rettet dich. Er rettet uns. Und bevor Gott bei uns wirkt, bricht er zuerst einmal, und das muss ich jetzt das festhalten, alle Gesetze, alle denkbaren Gesetze, die dich abhalten können, also unwürdig und nicht wert und so weiter. Jede Heilung. Weißt du, dann hörst du die Diagnose und Leute kommen zu uns als Ungläubige und hören die Predigt des Evangeliums und die Diagnose ist das und das und das und Gott kümmert sich gar nicht und er heilt auf der Stelle Ungläubige. Christen natürlich haben eine andere Voraussetzung. Christen, bei Ungläubigen ist, die kommen einmal im Gottesdienst und werden geheilt. Bei Gläubigen ist, da gibt es andere Methoden. Rufe die Ältesten, sie sollen mit Öl salben, die Hände auflegen etc. Der hat einen anderen Heilungsprozess. Aber weil die nicht mehr, die sind jetzt wieder unter der Gnade, jetzt müssen sie die Gnade ausleben. Die Gnade, dass jemand die Hände auflegt, dass sie jemand salbt, dass jemand für sie betet und so weiter. Und dass sie Sünden bekennen, falls noch welche da sind, die nicht aufgeräumt worden sind aus der letzten Zeit, aus der Urzeit des Lebens, wo sie herkommen. Und so, da gibt es anders. Aber wenn du das erste Mal dem Herrn begegnest, macht er kein Aufhebens. Ohne Diskussion. Und deshalb, wir wundern uns, und deshalb macht auch der Billy, und es gefällt mir, was er macht, dass er zuerst alle, die zum ersten Mal da sind, die sollen nach vorne kommen. Die sollen Gott erleben. Warum? Weil für die Gnade greift. Für uns nachher später, die wir Christus kennen, gibt es andere Möglichkeiten und Wege der Heilung. Und das ist nicht, also, dass, wenn Leute denken, ich muss, kann immer der Erste sein. Nein. Einmal ist es das erste Mal und dann jagt nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Aber das ist das Thema der nächsten Tage. So, was ist leichter? Jesus hat die Gesetze gebrochen. Was ist leichter? Das jüdische Gesetz zu brechen, Naturgesetze zu brechen. Aber der Herr Jesus sagt, Matthäus 9, Vers 5, was ist leichter? Zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Was ist leichter? Was ist leichter? Für Jesus war das kein Problem. Er hat beides gekonnt, sowohl als auch, weil er für beides Herr war. Gott muss seine Gebote brechen, damit er einem Sünder helfen kann, wie dich und mich. Er muss unter Druck für dich und mich geraten, damit er mich rausholt aus der grausamen Grube. Er begibt sich in Gefahr, um uns rauszuholen. Gott kann tun, was er will und so deshalb seine Vorschriften einfach überspringen. Und es ist für ihn sehr wichtig. Bevor Gott bei dir was tut, musst du erstmal bei Gott was passieren. Gott muss bekehrt werden. Gott muss eine Einsicht bekommen und sagen, jetzt aus Gnade. Weißt du, der Vater, als der verlorene Sohn nach Hause kam, der Vater steht da, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Der ältere Bruder, der steht daneben. Er sagt, das darf nicht möglich sein. Der verplempert dein ganzes Vermögen und du bist so großzügig und verschenkst ihm. Der Vater hat den Jungen lieb gehabt. Der Vater hat den Jungen angenommen. Der Vater hat sich bekehrt. Zuerst war er auch traurig, dass er jetzt als nach Schweinestall stinkend nach Hause kam. Aber dann hat er gesagt, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und Bruder, freu dich auch mit ihm. Freu dich auch mit ihm. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt und er wird seinen Engeln befehlen. Und die Engel sind dienstbare Geister. Und die Engel, die sind nicht interessiert, dir zu helfen. Hör zu, normalerweise wollen Engel mit Menschen nichts mehr zu tun haben. Die bewachen das Paradies mit dem feurigen Schwert. Die lassen niemanden ins Paradies, sonst könnte sie noch vergreifen und könnte es noch Himmel auf Erden zustande bringen. So wie die Sprachverwirrung war, Gott stieg herab und verwirrte die Sprachen, damit die Menschen sich nicht an Gott vergreifen. So. Die Engel wachen, dass du nicht ins Paradies reinkommst. Und jetzt muss Gott den Engeln befehlen, hört mal, ihr lieben Engelchen, geht runter. Die Engel haben die Funktion des älteren Bruders. Die stehen da, die sind verdattert. Die sind verdattert. Was? Und du erbarmst dich ihrer und du hilfst ihnen und du stehst ihnen bei. Wie wirkt Gott? Das ist unser Thema. Normalerweise würden die Engel nicht zu dir und mir kommen. Sie haben bei uns nichts mehr zu suchen. Wir haben ihr Gesetz, das Gesetz, das die Engel gegeben haben, nicht eingehalten. Konnten auch ja nicht, selbst wenn wir es wollten. Normalerweise achten sie darauf, dass du dich an dem Göttlichen nicht vergreifst, mit den heiligen Dingen nie in Berührung kommst, dafür sorgen sie. Sie halten Gott fern, sie schützen den Thron Gottes, mit ihren Flügeln decken sie den Thron Gottes zu sogar, die Seraphim und Cherubim, damit ja kein Sünder das sieht, kein Unheiliger das sieht. Normalerweise sind sie beauftragt, dich von den Segnungen Gottes fernzuhalten. Und jetzt kriegen sie den Auftrag, geht und hilft ihnen. Deshalb ist so wichtig, die Teufel kommen von selber. Die Dämonen kommen von selbst, die gefallenen Engel kommen von selbst. Aber um die guten Engel, damit sie uns dienen, brauchen sie den Auftrag Gottes. Und zwar, sie müssen von Gott überzeugt werden. Du siehst also, der ganze himmlische Hofstaat muss überzeugt werden, dir und mir zu dienen, um uns zu helfen. Also, wie wirkt Gott? Und ich meine, Vater, Sohn und Heiliger Geist müssen wirken. Also, wir haben zeitlang im Alten Testament mit unserer Familie Bibel gelesen, so fortlaufend. Und da waren wir an einer Stelle, es war grausam, wo die Amalekiter ausgerottet, vernichtet werden, sollten niedergeschlachtet worden. Also so schlimm kannst du dir das gar nicht mehr vorstellen. Also fast jugendgefährdend, so eine Situation. Und dann, ich wusste auch nicht, was wir sagen sollten. Dann sagt einer meiner Kinder, Papa, aber das war Gott, bevor er Christ wurde. Bevor Christus wurde, bevor er Mensch wurde, bevor er einer von uns wurde. Und so, Gott muss überzeugt werden von uns, dass er sich uns erbarmt und eine Ausnahme machen. Und Gott macht Ausnahmen. Jedes Wunder ist eine Ausnahme, was passiert. Und jetzt schickt er seine Engel runter, gibt den Auftrag, bitte geht runter und helft ihnen. Aber Herr, du hast sie doch verdammt. Die sind des höllischen Feuers schuldig. Und wir wissen und wir sehen Engel, die gehalten sind auf Tag und Stunde. Die Offenbarung ist ja voll davon. Und die versiegelt alles. Und die Engel achten darauf, dass die Gerichte kommen. Und die warten schon auf den Startschuss. Und er schickt er doch runter. Und er wird seinen Engeln befehlen, dich auf Händen tragen. Dich nach Hause bringen. Geschwister, da ist etwas, ein Unterschied zwischen, inzwischen passiert durch Golgatha. Zuerst hast du keinen Zutritt und jetzt sollen sie dich heimholen. Sie müssen dich sogar im Buch des Lebens eintragen, obwohl du schon längst gestrichen worden bist. Und sie haben dein Andenken in der Ewigkeit ausgelöscht. Jetzt müssen sie gucken, wo war er, auf welcher Seite war der Herr, was tut es da? Und dann tragen sie, deinen Namen, der schon ausradiert und ausgelöscht ist, tragen sie dich im Buch des Lebens ein. Sie müssen das alles wieder zurücknehmen. Du siehst also, die Engel haben es, meines Erachtens, wenn ich jetzt die ganze Welt mir so vorstelle, die geistige Welt, die Engel haben es nicht leicht, sich um dich und mich zu kümmern. Er wird seinen Engeln befehlen. Sein Befehl. Und die dürfen nicht widersprechen. Du und ich, wir sind für die Engel eine ganz große Versuchung und Anfechtung und Prüfung. Werden sie gehorchen? Werden sie das ausführen? Der ältere Bruder steht da und sagt, ich komme nicht. Nein, diesen Lump, mit dem will ich nichts zu tun haben. Werden die Engel auch so stehen und sagen, mit diesem Gauner da, diesem Ganoven, diesem Verbrecher, mit dem Sünder will ich nichts zu tun haben? Oder werden sie gehorchen? Diese Engel, und wir sehen die Diener, wo bringt mir das beste Kleid? Bringt mir den Ring, bringt mir die Schuhe. Der Vater steht da und du siehst, die Engel sind dienstbare Geister, die den Befehl Gottes ausführen. Und die spielen an unserer Erlösung sehr stark mit. Sind der verlängerte Arm Gottes. Er wird seinen Engeln befehlen. Und da ist eine Botschaft, eine Theologie dahinter. Die Engel dienen dir nicht von sich aus. Sie wollen mit dir nichts und mit mir nichts zu tun. Sie sind heilige Wesen, reine Wesen. Wir sind für sie schmutzig. Sie sind vollkommen, sind vollendet. Und wir, solche Stoffeln da, ungehobelt. Aber es ist Gottes ausdrücklicher Befehl, dir und mir zu dienen für sie. Die heiligen Engel müssen sich überwinden, herabsteigen, über ihr Schatten springen, die Herrlichkeit verlassen und zu dir nach Hause kommen. Ob es glaubst oder nicht. Ob die das wahrhaben wollen oder nicht. Sie müssen ihre heilige Dienstordnung und Dienstvorschrift brechen. Er wird seinen Engeln befehlen, dem verlorenen Sohn, der verlorenen Tochter zu helfen. Gott selbst überredet sie alle, wie in der Geschichte vom verlorenen Sohn, dich anzunehmen. Weil er sich überwunden hat, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Guck mal, das ist was. Bringt das beste Kleid. Ob du es verdienst oder nicht, er bricht sein Gesetz. Der gesamte Kosmos, der geistliche Kosmos muss ihr Gesetz brechen, um dich und mich zu retten. Die Gnade muss wirksam werden. Gott liebt uns so unbegrenzt. Und jetzt komme ich zum vierten Punkt, was mir wichtig erscheint. Dass es eine Ausnahme macht, bei dir und mir. Wir sind in einem Ausnahmezustand. Unsere Erlösung ist eine Ausnahme. Nach dem Gesetz gibt es für uns keine Erlösung. Nach dem Gesetz gibt es für uns keine Gnade. Nach dem Gesetz gibt es für uns keine Heilung. Nach dem Gesetz gibt es für uns keine Befreiung. Nach dem Gesetz gibt es für uns keinen Segen. Wir sind alle unter dem Fluch. Allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten. Römer 8. Die Ausnahme ist, dass Gott alles auf den Kopf stellt. Wir als Kinder Gottes, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, wir leben im Ausnahmezustand. Wir sind ein Sonderfall. Wir bekommen eine Sonderbehandlung. Der ältere Bruder steht da und kriegt den Mund nicht mehr zu. Was der sich alles geleistet hat. Die Engel sind unsere älteren Geschwister, habe ich euch am Sonntagabend gesagt. Sie sind vor uns geschaffen worden. Gott bricht sein Gesetz, sein Recht, um den Engel einfach zu befehlen und sagt, hört mal, geht hin. Und er sagt, und hört mal, wenn ihr den Matthäus wieder im Buch des Lebens eintragt, dann lacht bitte. Und es wird Freude sein im Himmel und über jeden Sünder, der Buße tut. Lacht bitte, jubiliert bitte, jauchzt lieber jetzt. Und so weiter. Er befiehlt und die müssen das auch, die Engel führen die Befehle Gottes aus, nichts anderes. Sie gehen nicht nach Gefühl, sie gehen nicht nach Stimmung, sie gehen nicht nach ihrem Willen, sie führen nur seine Befehle aus. Macht Musik jetzt. Mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Er ist heimgekommen. Bitte jetzt musiziert. Bringt das beste Kleid. Schlachtet das Mastkalb. Und. Er hat seinen Engeln befohlen. Und ihr Gehorsam wird jetzt getestet. Machen Sie das? Gehorchen Sie dem Vater? Weißt du, die Engel haben im Himmel rebelliert eines Tages, vor Jahr Milliarden. Und das ist Luzifer daraus geworden, Teufel und sein ganzer Hofstaat und die ganzen Dämonen. Und jetzt müssen auch die Engel geprüft werden und die werden an dir und mir geprüft. Dienen sie mir und dir, so wie Gott es befiehlt? Sind sie Gott gehorsam? Wir werden geprüft, sind wir Gott gehorsam? Wir werden genauso. Also das ist, wo alles getestet wird. Wir sind in einem Testzustand. Wenn Gott mich segnet und dich segnet oder uns segnen sollte, kann er sich nicht an den Buchstaben, was er da hat, sich halten. Also die Gesetze, die gemacht worden sind von der Ewigkeit her, er muss eine Ausnahme machen. Hiskia, der betet und der Prophet sagt, du wirst sterben, bestell dein Haus, mach dein Testament, fertig. Du musst vorstellen, Hiskia. Und dann ist er rausgegangen und der König dreht sich um und weint und sagt, Gott, guck mal, ich hab so viel vorgenommen, ich habe mein Werk noch nicht vollendet. Ich muss sterben und unvollendet in die Ewigkeit gehen. Und er weinte und der Prophet hat gerade das Tor erreicht und sagt plötzlich der Geist Gottes, geh mal wieder zurück zum König Hiskia und sag ihm, ich habe dein Gebet gehört, dein Leben wird um 15 Jahre verlängert. Eine Ausnahme. So handelt Gott, wenn du betest, macht er eine Ausnahme. Jede Gebetserhörung ist eine Ausnahmehandlung. Nicht normal. Steht uns nicht zu. Gott ändert seine Meinung. Also wir denken manchmal, Gott ändert seine Meinung nicht. Aber er macht für dich und mich, befreit uns eine Ausnahmehandlung. Und dann heißt es noch, und das Interessante ist beim Hiskia und bei allen anderen im Alten Testament, obwohl die Könige gar keine richtigen Könige waren. Die waren Sünder, schmutzige, dreckige, faule, geistlose, gottlose. Und immer wieder, um Davids Willen. Furchtbar. Nur weil der Großvater oder Urgroßvater ein Frommer war. Um Davids Willen. Ahab, dein Königreich wird von dir nicht genommen. Hiskia, dein Leben wird um Davids Willen verlängert. Salomo, eigentlich müsste das Reich bei dir schon zerteilt werden. Um Davids Willen. Immer um Davids Willen. Du siehst, was für einen Einfluss du hast, wenn du Kind Gottes bist. Sogar deine ganze Sippe um Davids Willen. Um Matthäus Willen, um deines Namens Willen, deiner Familie. Weil du an Jesus glaubst, macht Gott in der ganzen Warteschleife eine Ausnahme. Halleluja. Ist das nicht großartig? Um Davids Willen. Alle Wunder Gottes sind nichts anderes wie Ausnahme. Wunder sind nichts anderes wie die Aufhebung der Naturgesetze oder welcher Gesetze auch immer. Die Bibel ist voll solcher Ausnahmen. Das Meer wird geteilt, ist nicht normal. Hast du schon sowas gesehen, sowas gehört, dass das Meer geteilt wird? Ausnahme bei den Israeliten. Jerichos Mauern fallen, nachdem sie da ein paar Mal in Ruhe rummarschiert sind. Ausnahme. Oder dass die Sonne angehalten wird beim Josua, eine Ausnahme. Du siehst, alles, was du in der Bibel liest, was Gott irgendwie getan hat, das ganze Handeln Gottes, die ganze Geschichte hindurch, das ist nichts wie Ausnahmehandlungen. Oder wenn Gott hilft, den Goliath zu erlegen, Ausnahme. nicht in, der hat gar keine Waffen, mit dem Kieselstein den Goliath zu erledigen. Oder dass die Löwen den Daniel nicht fressen, eine Ausnahme. Normalerweise haben die Appetit. Oder dass das Feuer die drei Jünglinge nicht verbrennt, Ausnahme. Oder dass eine alte Frau wie Sarah mit 90 Jahren noch ein Baby kriegt, Ausnahme. Alles eine Ausnahme. Oder dass die Jungfrau schwanger wird, Maria hier in diesem Fall, Ausnahme. Alle Wunder, alle Handlungen Gottes sind Ausnahmehandlungen. Gottes Handeln mit uns Menschen ist immer ein Gesetzesbruch für Gott, nicht natürlich. Wir sagen es unmöglich, aber Gott sagt, ich breche das Gesetz einfach. Oder dass er für Jona deinen Fisch verschafft, ist eine Ausnahmehandlung. Oder dass das Tote auferstehen. Jesus geht da und kreuzt einen Friedhofsumzug oder Beerdigungszug, kreuzt den Beerdigungszug und plötzlich weckt er den Jungen oder das Mädel auf. Oder dann geht er an diesem Grab von Lazarus, weckt Tote auf. Das ist nicht normal. Ausnahme. Also, dass alle Handlungen Gottes sind Ausnahmehandlungen. Und jede Handlung, die Gott mit dir und mit mir macht, ist auch eine Ausnahmehandlung. Du und ich bin eine Ausnahme Gottes. Halleluja. Und jetzt heißt es, sei nicht neidisch für mich, wenn Gott bei anderen auch eine Ausnahme macht. Gönn ihnen, dass sie auch eine Ausnahme sind, wo auch immer und wie auch immer. Gönn das. Und du musst es erlauben, dass Gott andere bevorzugt, so wie er dich bevorzugt. Obwohl sie es nicht verdient hätten. Deine Feinde haben es am allerwenigsten verdient. Glaub mir das. Du weißt es ja, obwohl sie zu dir böse waren und so weiter. Erlaube, dass Gott bei ihnen Ausnahme macht. Und das ist dieser Charakterzug Gottes, Ausnahme machen. Wir sind Menschen der Ausnahme. Wir machen überall Ausnahmen, wo wir hinkommen. Du bist eine Ausnahme. Jesus wendet sich zu uns Menschen, und das ist für einen Gott nicht normal. Dass er sich uns annimmt, sich erniedrigt, dass er mit uns mitleidet, dass er mit uns in die Sackgasse geht, dass er an unserem Leid und Tränen und so weiter teilnimmt, ist nicht normal. Eine Ausnahme. Alles, was Jesus tat, waren Ausnahmen. Er hat den Juden nichts gegeben, groß. Also da lesen wir nicht, dass da die Frau oder jene Frau geheilt wurde. Aber die Ausländerinnen, dass man sieht und diese Ausländerinnen, meine Tochter, Und dann sagt der Herr, weißt du, es ist nicht fein. Also hör mal, bitte, ich bin nur zum Haus Israel gesandt und nicht zu euch Heiden, davon sieht und was weiß ich woher. Ihr habt keine Berechtigung. Dann sagt sie, ja Herr, auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Auch die Hundlein und so weiter. Und dann sagt Jesus, so einen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Also um deines Glaubens willen, liebe Frau, eine Ausnahme mache ich mal. Und das nächste Mal, da haben wir ein Gleichnis, was Jesus erzählt. Da ist eine Frau, die ist in Not und geht zu ihrem Richter und dann bedrängt sie Tag und Nacht und geht auf die Nerven. Und der Richter kriegt Angst und sagt, hoch mal, wenn das noch so weitergeht, kommt sie und bringt sie mich noch um nachts. Und sagt aber, um ihres unverschämten Geilens willen, Ausnahme. Und für dich und mich mache Gott auch eine Ausnahme. Weißt du, wir sind in der Endzeit, wir werden am Freitag davon mehr hören, Hamagedon und dann am Samstag auch. Am Samstag Hamagedon sind wir die letzte der Endzeitgemeinde. Um der Auserwählten willen wird die Zeit verkürzt. Die Uhren werden schneller laufen. Plötzlich ist Winterzeit oder Sommerzeit. Um der Auserwählten willen, du siehst also praktisch, das ist Ausnahme. Gott macht eine Ausnahme, plötzlich sagt er schneller. Zeit, renn ein bisschen. Gott hat die Zeit geschaffen, Gott ist Herr der Zeit und Gott kann mit der Zeit machen, was er will. Er kann schneller die Uhren ein bisschen mehr Power geben und sagt, Engel, der du für die Uhr zuständig bist, dreh ein bisschen schneller, kurbele mal. Also um der Auserwählten willen wird die Zeit verkürzt. Das, so wie Wasser in Wein verwandelt wurde innerhalb von einer Sekunde, so wird das alles in einer Sekunde alles vollendet und du wirst überrascht sein, plötzlich ist alles da, was da sein sollte. Um der Auserwählten willen. So. Erwarte Ausnahmen für dein Leben. Wenn wir heute Abend beten, erwarte, dass Gott bei dir eine Ausnahme macht. Herr, ja. Ja, Herr. Und das gefällt mir, diese Frau. Ja, Herr. Die sagt, ja, du hast recht, du bist nur zu dem Haus Israel gesandt, du bist ein Jude und du bleibst ein Jude, du bleibst ein Konservativer und du bleibst das alles. Aber. Die Frau war clever. Die muss Germanistik studiert haben. Weißt du, Wie werde ich, wenn ich etwas nicht mag? Ich mache das, wenn ich das so. Ich habe, ja, du hast recht, das stimmt, das ist wahr. Aber. Und dieses Aber macht eine Ausnahme bei dieser Frau. Dieses Aber. Erwarte, dass Gott seine Naturgesetze wegen dir durchbricht, dass es plötzlich, ja, Josua sagt, ich kann nicht, halte die Sonne still, ich will noch fertig werden mit dieser Arbeit. Verlängere mein Leben um 15 Jahre, sagt der andere. Und Gott macht eine Ausnahme. Mein Vater hat gebeten und ich werde es nie vergessen, wir sind Christen gewesen, er war schwer krank, war, ja, er sagte, Gott im Himmel, wenn du mein Leben verlängerst, wir waren 8 Kinder und der Vater war nötig für die Familie, um zu ernähren und die Kinder waren zum Teil klein. Dann hat er ein Gebet zu Gott gesprochen und er sagt, Vater, du kannst mich holen, wenn der Jüngste aus dem Haus geht, das höre ich heute noch. Also wir dann so betete, wir haben da Gebet für uns gebetet, er war krank, Herr, heile ihn oder heile mich und du kannst mich holen, wenn der Jüngste aus dem Haus geht. Mein Bruder geht im September auf die Bibelschule, Oktober wird mein Vater krank, im November stirbt er. Und sein Leben wurde um fast 15 Jahre verlängert. Um fast 15 Jahre, bis mein kleiner Bruder groß geworden ist, bis er ein Abitur gemacht hat und in die Schule gehen konnte. Du siehst also, Gott hört Gebet, wenn wir aufrichtig beten. Gott handelt immer bei dir und mir im Ausnahmezustand. Deshalb, jede Not, rufe mich an in der Not. Und Not ist ein Ausnahmezustand, das ist ja nicht jeden Tag Not. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Was Jesus an einige tun konnte, kann er auch bei dir tun. Wenn er einmal Gesetze brechen konnte, dann ist er schon Gesetzesbrecher. Da kommt es auf andere Gesetzesbrüche nicht mehr drauf an. Und nicht mehr groß. Also wer einmal fehlt, und die Bibel sagt, wer an einem Gesetz fehlt, fehlt an allen Gesetzen. Also jetzt ist es egal, jetzt Herr, du hast einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, du hast schon ein paar Mal die Gesetze gebrochen, Sabbatgesetz gebrochen, Naturgesetz gebrochen, dieses Gesetz gebrochen, du hast da jemanden geheilt, der überhaupt gar nicht würdig ist, dieser römische Hauptmann, wieder so ein Ausländer da, kommt zu Jesus und sagt, ich habe einen Knecht zu Hause, der ist krank, komm zu mir. Und der Herr will gleich zu ihm laufen, du willst hingehen, ist begeistert von diesem Hauptmann. Aber du sagst, nein Herr, du brauchst gar nicht zu mir kommen, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Und dann sagt Jesus, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gesehen. Sei gesund, nimm dir geschehen, wie du gesagt hast und geh hin in Frieden. Du siehst also, der Herr macht immer eine Ausnahme, wenn du glaubst, wenn du Gott vertraust, wenn du zum Herrn kommst, ihm bittest und gerade wenn du nicht Verdienst hast. Ich habe die schönsten und stärksten Segnungen in meinem Leben erlebt, als ich unwürdig war, als ich nicht verdient habe, als ich glaube, ich bin so weit weg von Gott, also du kannst alles segnen, bloß mich nicht mehr. Und das ist dieser Test, den wir durchmachen müssen. Die anderen sind alle viel besser, die sind viel frömmer, viel heiliger, viel gerechter, viel geistlicher, viel Gott hingegebener, aber ich kann es nicht segnen. Und dich, und dann erst recht bist du reif für die Segnung Gottes, für die Ausnahme Gottes in deinem Leben. Okay, ganz schnell weiter. Hier lesen wir immer wieder im Wort Gottes, dass der Herr eine Ausnahme macht. Und er will eine Ausnahme in deinem Leben machen. Matthäus Kapitel 7, Vers 7 bis 11. Nicht alle Verse, aber trotzdem einen großen Teil. So, da heißt es, rufe mich an in der Not, ich will dich erlösen oder dich erretten. Ausnahmen sind immer Notlösungen. Und eigentlich unsere ganzen Probleme sind Notlösungen. Mein ganzes Leben besteht nur aus Notlösungen. Ich brauche nur den Herrn als Notlösung. Immer. Sonst, das andere kann ich selber machen. Aber da, wo ich nicht mehr beikomme. Matthäus 7, Vers 7. Bittet und ihr werdet bekommen. Was steht nicht da? Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Darum, wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird es geöffnet werden. Wer von euch würde einem Kind einen Stein geben, wenn er um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? So schlecht ihr auch seid, also du siehst das, so schlecht auch ihr seid, wisst ihr doch, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Eine Ergänzungsstelle dazu, also eigentlich, das war der Auslöser. Lukas berichtet uns in Kapitel 11 in seinem Evangelium von Vers 5. Jesus sagte, stellt euch vor, und das möchtest du jetzt auch tun, oder solltest du auch tun, stellt euch vor, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund und bittet ihn. Das ist diese Situation, diese Ausnahme, diese Notsituation. Jemand von euch geht zu seinem Freund in der Nacht und bittet, lieber Freund, leih mir doch 3 Brote. Einer würde schon reichen, aber es würde gleich 3, ist unverschämt. Ich habe gerade Besuch von auswärts bekommen und kann vielleicht eine Anspielung auf Abraham, der, wo die drei Engel kamen. Ich habe gerade Besuch von auswärts bekommen und kann ihm nichts anbieten. Stellt euch vor, sagt der Herr Jesus, also du musst dir vorstellen, plastisch vorstellen. Stellt euch vor, der Freund im Haus würde rufen, lass mich doch in Ruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er es nicht aus Freundschaft aufsteht und es ihm gibt, so wird er doch wegen der Unverschämtheit jenes Menschen tun und ihm alles geben, was er braucht. Ist das nicht radikal? Um der Unverschämtheit, dass er wagt, nachts um 12 Uhr zu ihm an die Tür zu kommen, zu klopfen und gib mir drei Brote. Nicht nur, weil du Freund bist. Wie viel mehr du bist Gottes und wir sind Gottes Freunde, Gottes Partner, Kollegen sogar. Es gibt keine Regel für die Ausnahme. Du musst. Ja, tu das trotzdem. Wenn ihr arg seid und könnt euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr der Vater im Himmel. Wir können die Naturgesetze nicht durchbrechen. Die Engel wachen darauf, dass die Schwerkraftgesetze und Gravitationskräfte und alle möglichen Kräfte, dass die funktionieren und da sind. Die sind wie zementiert. Die kannst du nicht durchbrechen. Aber Gott kann seinen Engeln befehlen. Bitte lass, dass das Wasser zurückgeht. Oder bitte lass es, dass es regnet. Oder mach das und so weiter. Weißt du, wenn wir Menschen das tun, dann ist es Zauberei, Hexerei oder Okkultismus und Spiritismus. Aber wenn Gott es tut von sich aus und er den Engeln befiehlt, du hast gebeten und Gott gibt es unverdienterweise. Nicht, weil du so brav bist und so heilig bist und so fromm bist und so gerecht bist und so bigottisch bist. Nein, gerade weil du so ein schlimmer Gauner und Sünder und Ganove bist und ja, Gott verzeih es. Du musst mir verzeihen. Aber weißt du, ich möchte zeigen und sagen heute Morgen Mittag, dass Gott uns segnet, wenn wir unwürdig sind. Wenn wir am Ende sind, wenn wir schwach sind. Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Schwachen und Kranken und Gebrechlichen. Gottes Heil ist für dich und mich eine Ausnahme. Herr, du musst mich heilen. Also es hilft nichts mehr. Ich habe alles probiert, läuft nichts mehr. Von Natur aus ist hier auf dieser Erde alles geregelt. Das läuft nach seinen Gesetzen, nach ewigen Gesetzen des Kreislaufes und so weiter. Kommen und gehen gibt es keine Ausnahme. Aber Herr, du kannst eine Ausnahme machen. Nach ewigen Gesetzen lebt sich auf dieser Welt Frühling, Herbst und Winter. Aber Gott kann was anders machen. Gott kann anders machen. Ein Wort vom Herrn und die Dinge sind verändert. Gott kann spielen, die Naturgesetze durchbrechen. Plötzlich teilt sich das Wasser. Und du gehst trockenen Fußes hindurch. Plötzlich. Und es gehört, also Wunder tun, gehört zum Sonderprogramm Gottes für seine Kinder. Das ist ein Sonderprogramm. Und weißt du wie? Er macht aus Sünder Heilige. Aus einfachen Menschen macht er Königskinder. Weißt du, wie eine Königin, also im Bienenstaat, eine Königin wird? Ist ganz einfach. Plötzlich entscheiden sich da ein paar Bienen, wir füttern jetzt das Bienchen und füttern und füttern und füttern und füttern und füttern. Und so wird sie plötzlich eine Königin. Und so ist auch Gott. Er macht aus ganz normaler Arbeitsbiene, jede Bienenkönigin ist zuerst mal eine ganz normale Arbeitsbiene. Aber dann wird sie gefüttert, 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 gefüttert. Und genau das ist, wie du ein Heiliger wirst, ein Kind Gottes wirst, wie du ein Gerechter wirst, wie du ein Auserwählter Gottes wirst. Plötzlich wirst du gesegnet und gesegnet und gesegnet und gesegnet. Und plötzlich, weil schon so viel Segen da ist, denken die anderen, du musst noch mehr gesegnet werden. Wer hat, dem wird es gegeben und wer nicht hat, dem wird das genommen, was er hat. Verstehst du? Schwer. Wir müssen diese göttlichen Ausnahmen in unserem Leben zulassen. Wenn du gesegnet werden willst, musst du die göttlichen Ausnahmen in deinem Leben zulassen. Zuerst mal, dass die anderen gesegnet werden. Oh Herr, segne ihn. Segne ihn, mach die Augen zu und guck nicht hin und sag nur segne ihn. Oder sie. Segne sie. Am besten du siehst nichts und hörst nichts und du segnest einfach. Segnet und fluchet nicht. Segne sie. Und Gott macht dann die Ausnahme. Gott hat sich zum Beispiel den Knaben David erwählt als König, obwohl er das achte Kind war. Bis der da dran gekommen wäre in der Erbfolge, der wäre nie König geworden. Aber Gott macht eine Ausnahme. Oder Jakob der Zweite, Esau war der Erstgeborene, aber Gott macht jetzt Ausnahme. Gott macht die Ausnahme. Wer mit Gott lebt, der kann zu Gott kommen zu jeder Zeit. Auch eine Ausnahme, dass du Tag und Nacht zum Herrn kommen kannst, zu deinem Daddy. Das ist eine Ausnahme. Du bist da und er wird dich nicht rausschmeißen. So wie diese Geschichte, wo ich gelesen habe, von dem Freund, der nachts um Brot bittet. Du darfst kommen. Schon allein um deiner Unverschämtheit willen. Eine Ausnahme. Schon allein, dass jemand wagt, obwohl er ein Sünder ist, verlorener, elender Sünder ist. Wir sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, was wir bei Gott haben. Schon allein, dass du wagst, in den Tempel Gottes zu gehen, so wie dieser eine Sünder dort. Gott sei mir Sünder gnädig. Gott sei mir Sünder gnädig. Und du gehst gerechtfertigt aus dem Tempel und plötzlich, und der fromme Pharisäer, der erzählt, wie er fastet, wie er betet, wie er den Zehnten zahlt und wie er im Gottesdienst geht und wie er, ach, passiert gar nichts. Und da macht Gott eine Ausnahme. Ist doch paradox. Wenn du zu Gott betest, ehrlich im Herzen, deine Motive rein sind und dieser Mann traute es, seine Augen nicht aufzuheben, als er das alles hörte, was der Fromme zusammengeleiert hat, hat er gesagt, nein, also bei mir nicht. Gott kann etwas tun, das deine Vorstellung weit übersteigt. Was deine Lebenserfahrung weit übersteigt. Eine Ausnahme. Und Gott kann heute Abend, und ich bin überzeugt, Gott kann etwas machen, was noch nicht einmal in der Bibel drinsteht, dass es noch gemacht worden ist. Manchmal habe ich gefragt, gibt es noch irgendeine Situation, die Gott wirken könnte, was noch nicht in der Bibel gewirkt worden ist oder in der Menschheit gewirkt worden ist. Vielleicht bin ich der Einzige, der so etwas erlebt. Oft habe ich so gedacht. Ich werde eine Ausnahme, aber ich bin keine Ausnahme. Wir erleben alle das Gleiche, bloß ein bisschen andere Vorzeichen. Und die Bücher können nicht fassen, was er alles getan hat, Jesus Christus. Zum Schluss. Und das ist die Gnade Gottes mit uns. In Christus sind wir eine neue Schöpfung. Eine Ausnahme. Du bist eine neue Schöpfung. Du lebst nach anderen Gesetzen. Du lebst jetzt nach dem Gesetz der Ausnahme. Du wirst rausgenommen aus Ägypten, du wirst rausgenommen aus dem Gefängnis, du wirst rausgenommen aus dem Problem. Gott hat dich rausgenommen. Was hast du getan? Was hat Israel getan, dass der liebe Gott sich Israel erwählte als Nation? Du bist die Kleinste, du bist die Widerspenstigste, du bist das und das. Hör mal, was Gott alles über Israel sagt. Also ich wäre schon längst untergegangen, wenn er das über mich gesagt hätte. Aber gerade diese Nation hat der liebe Gott sich erwählt. Wer bin ich, was kann ich? Es ist unfassbar. Oder David, um Davids Willen. Dieses um Davids Willen. Weißt du, David hätte nicht in den Tempel gehen können. Und der ist auch nicht gegangen, der hat den Tempel nicht gebaut. Er war ein Bastard oder kommt aus der Linie einer Bastard. Die 10. Generation. Sind schlimme Sachen. Nach dem Gesetz unwürdig. Nach dem Gesetz hätte Gott gar nicht dienen können und gar nicht arbeiten können und so weiter. Aber Gott hat ihn benutzt als ein König und so weiter. Und er wird die zerbrochene Hütte Davids wieder aufrichten. Verstehst du? Ausnahme. Dein Leben besteht nur von Ausnahmen als Kind Gottes. In dem Moment, wo du Ja, Herr, sagst, lebst du ein Ausnahmeleben, in Ausnahmezustand. Weißt du, was es ist, im Ausnahmezustand zu leben? Nicht normal. Du lebst kein normales Leben. Lass uns aufstehen, lass uns ins Gebet gehen. Vater, ich danke dir, dass du heute Abend uns in Ausnahmezustand versetzt. Durch den Heiligen Geist ist jeder Gläubige in einem Ausnahmezustand. Und er lebt ein überdurchschnittliches, ein geistvolles Leben, ein erfülltes Leben. Er kann das, weil du die Gesetze brichst, die du vor Grundlegung der Welt festgelegt hast. Du brichst sie uns um unsertwillen, um Davids Willen. Weil du diesen Jungen gesehen hast, diesen Jungen erwählt hast. Du hast um Davids Willen so viel getan im Volk Gottes. Gottes Herr, und du tust um Jesu Willen heute, um Jesu Willen, weil du den Sohn Gottes uns geschenkt hast. Auf ihn wollen wir hören, auf ihn wollen wir schauen, von ihm wollen wir lernen. Und dieser Jesus Christus kam, um eine Ausnahme aus uns zu machen. Halleluja, Halleluja. Vater, ich danke dir. Vater, ich preise dich. Vater, ich rühme dich. Oh, dass du dich meiner erbarmst heute Abend. Halleluja, Halleluja. Wir sagen Amen. 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 Praise Gott. Wir werden hier ein Altar.